Forum, die Inforadio Botschaftermatinee. Gastgeberin Sabine Porn.
Kasachstan, für viele ein weißer Fleck auf der Landkarte, irgendwo in Zentralasien gelegen, weit weg von Europa. Vielleicht kennt der eine oder andere ja noch Almaty, die Hauptstadt, die heute Almaty heißt und längst nicht mehr Hauptstadt ist. Astana im Norden des Landes wurde zum neuen administrativen Zentrum nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der Unabhängigkeit, eine auf dem Reißbrett entworfene Stadt, glitzernd, glänzend und mit fast 500.000 Einwohnern. Dort liegt die Zukunft dieses rohstoffreichen Landes, in dem es Erdöl, Erdgas, Kohle, Eisen, Chrom, Kupfer, Gold, Silber und Uran gibt. Und damit habe ich noch längst nicht alle Schätze aufgezählt. Und die Vergangenheit bzw. die Geschichte der Kasachen vor Zarenreich und Sowjetrepublik ist eine Geschichte freier, unabhängiger Nomadenstämme in der schier endlosen Steppe. Auch mächtige Gebirge durchziehen das Land. Die Chinesen nannten es Himmelsgebirge und mit über 7000 Meter Höhe ist man auf dem Kantengri, dem höchsten Berg Kasachstans, dem Himmel in der Tat ziemlich nah. Wir wollen heute über ein Land sprechen, das mit Ressourcen gesegnet ist und nicht zuletzt aufgrund seiner geografischen Lage zwischen den Großmächten Russland und China zum wichtigsten Partner des Westens geworden ist, in dem aber auch die Jurte, das Pferd, der weite türkisblaue Himmel, die Sonne und der Steppenadler nie an Bedeutung verloren haben. Heute zu Gast in der Matinee Dr. Nurlan Ozhanov, seit einem Jahr der Botschafter Kasachstans in Deutschland. Herzlich willkommen. Gernot Erler, SPD, Staatsminister im Auswärtigen Amt. Sie waren Vorsitzender der Deutsch-Kasachischen Gesellschaft und kennen Zentralasien seit den frühen 90ern. Schön, dass Sie da sind und hallo.
Hallo.
Und Volker Schlöndorff, Regisseur und Oscar-Preisträger. Vor gut 2 Jahren haben Sie in den Weiten Kasachstans den Film Ulchan, das vergessene Licht, gedreht. Sie kamen zurück mit Eindrücken und Erfahrungen der besonderen Art, auf die wir uns sehr freuen. Herzlich willkommen, Volker Schlöndorff.
Dankeschön.
Und wir sind mit der Sendung heute wieder zu Gast bei der DGAP, der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Herr Botschafter, Sie sind Doktor der Philologie, haben Ihren Abschluss an der Humboldt-Universität in Berlin gemacht. Dann sind Sie relativ schnell in die Politik und Diplomatie gewechselt. Sie waren an den Vertretungen in Österreich, der Schweiz, auch schon mal in Deutschland. Und bevor Sie jetzt als Botschafter ja im Grunde genommen wieder zurückkamen, waren Sie stellvertretender Außenminister und Assistent des Präsidenten. Das war jetzt mal Ihr Lebenslauf in aller Kürze. Welcher Zufall oder welche Fügung hat Sie denn in den jungen Jahren als Student nach Deutschland gebracht?
Ich denke, ich habe damals Glück gehabt, weil während der Sowjetzeit hatten nicht jeder junge Mann oder junge Student so eine Möglichkeit, ins Ausland zum Studium zu fahren. Und da hat Kasachstan oder Kasachische Sowjetrepublik hat 2 Plätze fürs Studium in der DDR bekommen. Und da war Studentenaustausch zwischen den sozialistischen Ländern. Und es war auch ein Wettbewerb. Da haben wir 2 junge Leute diesen Wettbewerb gewonnen und über Moskau nach Berlin gekommen.
Und Sie waren einer der beiden jungen Leute?
Ja.
Was hat Sie denn begeistert? War es die Sprache, war es die Kultur? Was war gerade das, was Sie in Deutschland faszinierte, warum Sie hierher kommen wollten?
Erstens, in Kasachstan leben viele ethnische Deutsche. Das war auch einer der Gründe, weil wir haben zu diesen Leuten Großachtung und ich habe mich auch für die Sprache, auch für die Kultur des deutschen Volkes interessiert. Jeder Bewohner Kasachstan kennt Goethe, Schiller, Heine. Das ist auch ein Begriff für uns.
Ja. Das ist faszinierend, ja.
Ja.
Herr Erler, Ihre erste Reise nach Zentralasien unternahmen Sie gleich Anfang der 90er Jahre. Da war Kasachstan gerade unabhängig geworden, also noch eine ganz junge Republik, ein ganz junger Staat. Mit welchen Vorstellungen sind Sie damals in diese Region gefahren? Wissen Sie das noch?
Ich hatte ehrlich gesagt keine großen Vorstellungen, weil das war ja eine völlig neue Situation. Die Sowjetunion hatte sich gerade aufgelöst und es war eine Idee des ehemaligen Fraktionsvorsitzenden und Parteivorsitzenden der Sozialdemokraten Hans-Jochen Vogel. Und da habe ich also 1992 mit ihm, er hatte mich ausgesucht als einen Fachmann für Osteuropa und für Russland, der auch Russisch spricht, und da habe ich ihn begleitet. Und da habe ich alle 5 zentralasiatischen Republiken besucht und bei dieser Gelegenheit auch zum ersten Mal kennengelernt. Und das war für uns beide faszinierend, weil wir auch wirklich sehr hochrangige Gesprächspartner hatten. Wir haben alle 5 damaligen Präsidenten kennengelernt. Übrigens Herr Nazarbayev, der ja war damals schon Präsident, es ist heute auch noch. In Usbekistan ist es ebenso. Herr Karimov ist auch heute noch Präsident. Herr Akayev in Kirgisistan hat immerhin bis 2005 durchgehalten. Die anderen beiden leben nicht mehr. Auf jeden Fall hat uns Kasachstan so fasziniert, dass wir dann ein Jahr später wieder dorthin gefahren sind. Dann allerdings auch mit sehr schwierigen Erlebnissen zum Teil. Wir sind dann nach Aralsk an den Aralsee gefahren, haben dieses sterbende Gewässer und vor allen Dingen die enormen ökologischen und gesundheitlichen Folgen für die Bevölkerung dort gesehen, hatten dann auch Ausrüstung für ein Krankenhaus dort mit, um den Menschen zu helfen, und waren tief erschüttert auch von den Lebensbedingungen dort. Haben dann aber auch Baikonur zum Beispiel besichtigt, ein sehr berühmter Ort, weil von dort das ganze Weltraumprogramm der Sowjetunion praktisch gestartet ist. Und auch heute noch wird das benutzt. Also haben Kasachstan aus sehr verschiedenen Perspektiven kennengelernt.
Aber Sie haben gerade gesagt, Sie sind eigentlich ohne Vorstellung hingekommen, waren dann aber sehr fasziniert. Jetzt mal jenseits der hochrangigen Gesprächspartner, die Sie da getroffen haben. Was hat Sie so fasziniert? War es eben dieses Land, diese Steppe, diese Weite, auch diese Unberührtheit zum Teil? Waren es die Menschen?
Also am meisten hat uns eigentlich beeindruckt diese Suche nach eigenen neuen Wegen von praktisch einer Staatsbildung, nicht, die gerade erst angefangen hatte, erste Gehversuche in der Selbstständigkeit und in der Frage, wie verhält man sich dazu eigentlich, was kann man da eigentlich machen. Das ist eine politische Herausforderung gewesen und die hat mich seitdem nicht mehr losgelassen.
Volker Schlöndorff, die Dreharbeiten zu dem Film Ulcan, das vergessene Licht, ein, ich muss sagen, sehr anrührender, anmutiger Film, brachte Sie nach Kasachstan. Wie lange haben Sie dort gedreht?
Na, gedreht haben wir, glaube ich, 3 Monate, aber da gewesen bin ich etwas so an die 6 Monate, weil es braucht ja Vorbereitung. Und ähnlich wie Sie bin ich im Jahr drauf wieder hingefahren, obwohl es die schwierigsten Dreharbeiten meines Lebens gewesen sind. Also von 30 Filmen habe ich bei keinem so gelitten wie bei dem. Aber das hatte auch mit dem Klima zu tun. Und
lag, Sie haben auch noch in den Bergen gedreht,
lag,
ne?
Nicht so sehr in den an den Kasachen. Aber ich bin dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ich habe einen Anruf bekommen von einem befreundeten Drehbuchautor, der war in Almaty, wo es ein eurasiatisches Filmfestival gegründet wurde, und kam zurück und sagt, hast du Lust, einen Film in Kasachstan zu machen? Und da ich neugierig bin, habe ich gesagt, ja, wo liegt das? Und, denn wirklich, also irgendwie, es war vielleicht der letzte weiße Fleck auf meiner Landkarte im Kopf, der gesagt, es wird höchste Zeit, dass du was darüber lernst. Es ist so groß wie Indien. Es hat 16 Millionen Einwohner, davon waren 1 Million Deutsche. Und wenn du jetzt noch nicht neugierig bist, dann ist dir nicht zu helfen.
Sie haben an einem Interview gesagt, Herr Schlöndorff, dass ja jeder Ort, den Sie besuchen oder auch an dem Sie gearbeitet haben, Sie irgendwie verändert. Hat Kasachstan Sie verändert?
Geduld gelernt, hoffentlich. Es ist, wir kommen da mit unserer Vorstellung hin, ein Film, jeder Drehtag kostet Geld, in 36 Tagen muss der abgedreht sein, also so und so viel Wochen wird das dauern. Und dann sagen die erstmal ja 36 Tage, okay, das geht, aber verteilt über 6 Monate. Mhm. Es ist gar nicht Ihnen klar zu machen, wieso wir so geizig mit unserer Zeit sind. Sagt, es ist doch schön hier und es ist die Steppe und wir warten, bis das richtige Licht ist. Und dann brauchen wir ja auch da sehr viel Pferde. Ja, die müssen hierher kommen. Also es gibt eben auch noch andere Zeitrhythmen als unsere. Und wir haben uns zu Sklaven der Zeit gemacht. Ja. Für Nomaden hat einfach der Lebensrhythmus ist ein anderer gewesen. Ja. Die hatten ja auch keine Städte. Die einzigen Städte sind Nekropolen. Sie sind immer an einen Ort zurückgekommen, um dort ihre Toten zu begraben und denen ein Häuschen zu bauen. Aber ansonsten gab es eben in diesem Land keine Städte. Das ist sehr nützlich gewesen, denn immer wenn Eroberer kamen, ob Genghis Khan oder Darius oder Alexander der Große oder wer auch immer, Perser, Russen, da war nichts zu erobern. Ja, wenn da nicht eine Stadt durch. Ist, wenn da nicht eine Stadt ist, die sie besetzen können, ja, da können sie sich mit ihrer Armee mitten in die Steppe setzen, da lachen die Nomaden nur. Ja, die gehen einfach über den nächsten Hügel. Dadurch ist dieses Land tatsächlich nie von irgendjemandem erobert worden.
Über die Geschichte wollen wir gleich noch ein bisschen sprechen, Herr Botschafter. In Kasachstan leben ja seit Generationen, es ist gerade schon ein bisschen angeklungen, Menschen unterschiedlichster Nationalitäten zusammen, die Deutschen zum einen, die eine relativ große Minderheit darstellten. Nun macht man die Unterscheidung, klären Sie mich mal auf, wann sagt man denn Kasache und wann sagt man Kasachstaner?
In Kasachstan leben zurzeit etwa 130 Nationalitäten oder Ethnien und für uns war es sehr wichtig, als wir die Unabhängigkeit bekommen haben, als Erste die Stabilität zwischen den Nationalitäten zu bewahren. Das war eigentlich bei vielen ehemaligen Sowjetrepubliken ein großes Problem. Das war das größte Problem für Kasachstan.
Und nochmal kurz zu meiner Frage. Also ja. Kasachen sind die, die da sozusagen wirklich herkommen jetzt mal?
Original? Das ist eigentlich das Territorium von Kasachstan. Das ist Urbewohner sind Kasachen.
Und die anderen, die dort leben und auch schon seit Generationen, sind die Kasachstaner.
Kasachstaner. Aha. Und das ist, ich meine, auch wenn wir über die Identität sprechen, das ist schon, ich würde sagen, sozusagen Identität des Volkes Kasachstans, das ist Multikulturalismus.
Ja, dann lassen Sie uns noch mal kurz über eine Gruppe sprechen. Wir haben schon gerade gesagt, die Deutschen, die ja sehr stark, ich glaube Anfang 2008 waren es immerhin noch 200.000, aber es gab mal sehr viel mehr, die Nachkommen der Deutschstämmigen, also auch Wolgadeutschen genannt, die in den 30er Jahren in die damalige Sowjetrepublik umgesiedelt wurden. Wie wichtig sind denn diese Wurzeln auch noch heute für das deutsch-kasachische Verhältnis, Verständnis, Freundschaft, wie immer Sie wollen?
Ich glaube, das wird sogar im Augenblick noch wichtiger. Also wir dürften ungefähr 800.000 Menschen in Deutschland haben, die wir als Russlanddeutsche bezeichnen, die aus Kasachstan nach Deutschland zurückgekommen sind.
Aber im Land selbst leben noch ungefähr 200.000.
Ne? Etwas mehr.
Oder etwas mehr.
Etwas mehr. Und das ist natürlich klar, dass diese Menschen, die in der Regel russischsprachig sind, und die lange Zeit in Kasachstan gelebt haben, diese Verbindungen nicht aufgegeben haben, die also auch ansprechbar sind darauf, die sich auch interessieren dafür, was in Kasachstan passiert und die natürlich ein Potenzial darstellen, auch heute noch für die Wirtschaftsbeziehungen, für die Kulturbeziehungen, eben mit dem einen Problem, dass sie in der Regel nicht kasachisch können, sondern dass sie eben die frühere Administrativsprache Russisch verstehen, meistens besser als Deutsch, aber die natürlich doch diese Beziehung nicht aufgegeben haben und die man durchaus, und das tut auch die kasachische Politik in verstärktem Maßen in letzter Zeit, ansprechen kann.
Also jedenfalls Deutsche, Herr Schlindorf, das höre ich daraus, haben in Kasachstan durchaus ein gutes Image, einen guten Ruf. Haben Sie das bei Ihren Dreharbeiten auch mitbekommen?
Ja, also es gibt in Almaty ein deutsches Theater, die noch in deutscher Sprache spielen. Und von denen die wenigsten Schauspieler eigentlich Deutsch sprechen, die lernen das phonetisch. Wenn man als Deutscher dorthin kommt, trifft man auf sehr viel Sympathie und Gegenliebe. Man trifft Kasachen, also jetzt die wirklich, sagen wir mal, denen das Nomadentum noch ins Gesicht geschrieben steht, ältere Leute, und die sprechen fließend Deutsch, weil sie in einem Dorf aufgewachsen sind, wo mehrheitlich Deutsch gesprochen wurde. Da ist man natürlich ganz neugierig. Man sagt, wir wissen ja nichts von der Ausstrahlung, die unsere Kultur bis nach Asien oder Zentralasien da in den Osten hatte. Was sehen die in uns? Da gibt es also einen berühmten Dichter Abai, von dem man sagt, er hat Goethe ins Kasachische übersetzt, und plötzlich ist also in der Steppe Goethe ein Begriff. Ja, es ist ja sehr exotisch.
Genau, herzlichen Dank, meine Herren, für diese erste Runde. Wir unterbrechen jetzt kurz für die Schlachtzeilen und wollen dann im zweiten Teil der Sendung über den kasachischen Weg seit der Unabhängigkeit sprechen. Kasachstan ist einer der wirtschaftlich erfolgreichsten und politisch stabilsten Staaten des post-sowjetischen Raums, wie es immer so schön heißt. Sein Ruf als Best Performer verdankt das Land nicht allein seinen Rohstoffen, sondern auch der strategischen Planung und politischen Steuerung durch den Präsidenten. Mit ehrgeizigen Programmen will Kasachstan zu den 50 wettbewerbsfähigsten Ländern der Welt aufschließen, Innovationen einführen, die Lebensqualität erhöhen. Als Vorbild dienen die asiatischen Tigerstaaten. Und Kasachstan sieht sich als zentralasiatischer Schneeleopard, habe ich gelesen, dem man Eigenschaften nachsagt wie im Geiste unabhängig, intelligent, mutig, tapfer, auch ein bisschen listig, eine Synthese gewissermaßen aus westlicher Eleganz und orientalischer Weisheit und Duldsamkeit, also ein Mittler zwischen den Welten. Heute zu Gast in der Matinee Dr. Nurlan Ünsanov, der Botschafter Kasachstans in Deutschland, Gernot Erler, Staatsminister im Auswärtigen Amt und der Regisseur Volker Schlöndorff. Herr Botschafter, meine Herren, Kasachstan, ein Vielvölkerstaat. Wir haben es eben im ersten Teil der Sendung schon so ein bisschen angesprochen und ein Kunstgebilde im Grunde genommen. Denn erst nach der Zarenzeit bzw. mit dem Beginn der Sowjetunion wurde Zentralasien in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts neu gegliedert. Jahrhundertelang hat es in dieser Region keine wirklichen Grenzen gegeben für diese vielen Ethnien und Stämme. Ja, nun gibt es oder gab es dann 1936 die Unionsrepubliken Usbekistan, Turkmenistan, Kirgisistan, Tadschikistan und eben Kasachstan. Sie wurden gewissermaßen erschaffen. Da stellt sich natürlich die Frage, Herr Botschafter, was ist heute in so einem Land wie Kasachstan identitätsstiftend? Sie haben eben schon gesagt, die Multikulturalität, also dass eben so viele Völker über so lange Zeit friedlich miteinander lebten. Was ist noch wichtig, um sich ja, als Nation im Grunde genommen zu fühlen? Was würden Sie sagen?
Ich denke, unser Volk möchte einen guten Wohlstand haben, wie auch hier in Europa. Und andererseits, dafür muss man etwas tun. Und die nationale Identität, dass man bekommt das mit einer langen Zeit. Und man braucht dafür auch Erfahrung. Und andererseits, was sehr wichtig war, dass alle Völker Kasachstans haben von Atomtests in Kasachstan gelitten. Und das hat unsere Stadt als unabhängige Kasachstan als erste gestoppt. Und Kasachstan hat die Atomwaffen einseitig abgeschafft.
Jetzt sind wir aber schon bei der großen Politik. Mich interessieren jetzt erst noch mal ein bisschen die Menschen. Also wenn Sie jetzt, Sie sind Kasache. Ja. Und wenn Sie jetzt in die Welt gehen und als Botschafter werben Sie ja immer auch für Ihr Land. Ja. Worauf sind Sie stolz?
Wir sind sehr stolz, dass wir die Toleranz haben, was auf der Welt nicht so überall gibt. Und dass wir, für uns ist es gleich, auch asiatische und westliche Welt.
Also das dieses Eurasische.
Eurasisch.
Da können wir noch ein bisschen drüber sprechen. Herr Erler, Herr Schlöndorff, was haben Sie erlebt bei Ihren Besuchen? Was hält das Land zusammen? Was ist wichtig für die Menschen, sich als ja, Kasachstan oder als Kasache zu fühlen?
Na, ich glaube, es ist schon sehr wichtig, in die Geschichte zu gucken und eben zu sehen, dass da auch viel Tragik dabei war. Die ganzen zentralasiatischen Staaten sind in einer sehr kurzen Zeit von dem Russischen Reich überrannt worden, muss man sagen, innerhalb von 20 Jahren, 1864 bis 1884. Und dabei hat es sehr wenig Verluste auf der russischen Seite, erhebliche Verluste bei den indigenen Völkern sozusagen in Zentralasien, was damals Turkestan genannt wurde, gegeben. Und alle Hoffnungen danach, auch die Hoffnung auf die russische Revolution, dass es dort vielleicht wieder eigenständige Völker geben könnte, haben sich dann letzten Endes ab 1920 zerschlagen, mit dem Abschluss 1936, wo eben diese 5 zentralasiatischen Sowjetrepubliken gebildet wurden, wo übrigens eben Stalin praktisch mit dem Stift in der Hand ziemlich willkürlich und nicht entlang von ethnischen Grenzen die Grenzen dieser Republiken gezogen hat. Und danach hat sich eben eine Entwicklung völlig ausgerichtet auf Moskau ergeben. Also alle Wege führten immer direkt von den Sowjetrepubliken in Zentralasien nach Moskau. Übrigens ist das eine Sache, die heute noch spürbar ist. Nicht? Versuchen Sie mal von einer Hauptstadt von Zentralasien in die andere zu kommen. Das ist immer noch schwierig. Das Einfachste ist immer noch über Moskau zu fliegen oder meinetwegen über Istanbul oder so. Mhm. Aber es ist immer noch schwierig. Das ist nur eine Spätfolge davon. Und es gibt auch viele wirtschaftliche Schwierigkeiten, die aus dieser sowjetischen Erfahrung stammen. Und ich glaube, das Selbstbewusstsein in Kasachstan beruht darauf, dass man diese Zustände mit einer ziemlichen Dynamik in Kasachstan in relativ kurzer Zeit, nicht jetzt sind es gerade so 17, 18 Jahre, überwunden hat, dass heute Kasachstan ein durchaus konkurrenzfähiges Land geworden ist, mit einer dynamischen Wirtschaftsentwicklung, mit einer klugen Nutzung der eigenen Rohstoffe und auch mit einem Gefühl von regionaler Verantwortung. Das ist sehr auffällig in Kasachstan.
Ja, und die Menschen offenbar auch versteht mitzunehmen,
oder? Ja, aber ich glaube, ironischerweise oder paradoxerweise hat einerseits also Stalin die Grenzen mit dem Bleistift auf der Landkarte gezogen und dann wurde aber 50 Jahre lang in all diesen Ländern eine Identität aufgebaut. Dann wurde eben in Almaty ein Filmstudio gebaut und da wurde der kasachische Film kreiert, da wurde die kasachische Musik, kasachische Literatur gelehrt, in Usbekistan der usbekische Film, die usbekische Literatur. Und also man hat diese willkürlichen Grenzen plötzlich mit einem Sinn erfüllt. Und als dann die Sowjetunion zusammenbrach, hatten diese Länder tatsächlich das Gefühl, jeweils eine Nation zu sein, ja, wie immer künstlich geschaffen. Und diesen Stolz, den spürt man heute noch. Ja, also die Nomadenkultur wurde zerstört. Die wurden zerstört. Ja gezwungen, sich in Kolchosen anzusiedeln. Und es hat also viele Millionen Hungertote gegeben, weil der Nomade konnte eben nicht von einem Tag auf den anderen zum sesshaften Bauern werden.
Gibt es denn heute wieder Nomaden, Herr Botschafter? Also gibt es wieder Menschen, die
ja, das
so
ist
ganz traditionell
eigentlich, leben, es gibt keine traditionellen Nomaden. Es gibt Hirte, Schafhirte, die auch im Sommer in die Berge gehen und im Winter nach unten kommen, sozusagen. Ja. Mhm. Eigentlich bei den Nomaden war es immer so, sozusagen die Nomaden haben mit ihren Herden immer nach dem Gras gelaufen, ja, sozusagen nach dem grünen Gras.
Jetzt sind wir ja schon so ein bisschen bei dem Thema Erbe aus der Zeit der Sowjetunion. Ein anderes, ich möchte sagen, eben ganz schreckliches Erbe, Herr Aller, Sie haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, ist der beispiellose Raubbau an der Natur und auch die großen Probleme, die es heute immer noch gibt in der Umwelt. Das Land wurde für viele, viele Jahre genutzt für nukleare und biologische Waffentests und kontaminierte Böden. Das wissen wir alle, die strahlen natürlich auch noch Jahrzehnte später. Wie wichtig ist dann auch gerade bei der Bewältigung dieser Probleme zum Beispiel westliche Hilfe? Was gibt es da auch an Programmen?
Ja, das geht ohne Hilfe von außen wohl kaum und deswegen gibt es auch staatliche Programme, aber es gibt auch Organisationen, die sich damit beschäftigen. Wir haben ja gleich mehrfache Belastung von Kasachstan. Wir haben einmal diese, muss man schon sagen, Tragödie von Semipalatinsk, also dieses Polygon, das heißt, so nennt man also dieses Versuchsfeld, wo also über Jahrzehnte hinweg atomare Versuche gemacht wurden, ohne dass die dort ansässige Bevölkerung in irgendeiner Weise geschützt wurde. Natürlich mit Langzeitfolgen, nicht nur, dass große Landstriche unbewohnbar sind, sondern eben auch Belastungen, gesundheitliche Belastungen, die überhaupt nicht mal erfasst wurden, dort vorhanden sind. Und das andere ist die Tragödie um den Aralsee. Das ist nicht nur ein kasachisches Problem, aber auch ein kasachisches Problem. Also wenn Sie mal an dem Ufer des Aralsees stehen und keinen Mundschutz haben, nicht, dann haben Sie sofort einen Salzgeschmack. Aber das ist Gift, das ist Kunstdünger, nicht? Das ist nicht natürliches Salz. Und diese Salze sind nachgewiesen worden bis auf die höchsten Spitzen des Himalaya. Das heißt, die führen sogar dazu, dass dort schneller die Gletscher abschmelzen, weil durch diese großen kontinentalen Wirbelstürme das bis da oben hingeht. Wasser ist eigentlich zusammen mit der Energieversorgung das große Thema der Region. Und nur wenn man da ansetzt, nicht, an den Grundlagen, kann man auch irgendwie vielleicht in fernerer Zukunft etwas dazu tun, dass zumindest diese Katastrophe vom Aralsee neutralisiert wird.
Sind Sie da mal gewesen, Herr Schlöner?
Ja, also ich bin nur drüber geflogen. Das Land ist ja immens groß. Ja, das muss man sich immer wieder vorstellen. Das sind dann, wenn das bei uns 200 Kilometer sind, dann sind das dann gleich 2000 oder 3000. Und es gibt oft auch keine Straßen. Ich habe das an dem Nordwestufer gesehen. In dem Polygon in Semipalatinsk bin ich auch gewesen. Das ist ja ganz, ganz toll gewesen. Das ist ein ganzes Volk am Tag der Unabhängigkeit praktisch aufgestanden ist, natürlich motiviert durch auch viel durch Soldaten, die dort stationiert gewesen sind und gesagt haben, wir wollen nicht mehr, dass bei uns weiter Atomtests durchgeführt werden. Denn Russland wollte natürlich dieses Gelände, so wie Baikonur, für weitere 99 Jahre pachten. Also das hat, glaube ich, auch mit so dazu geführt, so ein Wir-Gefühl zusammenzuschaffen, dass man das durchsetzen konnte, dem großen Bruder gegenüber. Und auch das Selbstbewusstsein, man hat die Sowjetzeit nicht nur ertragen, sondern das Gefühl, wir haben etwas dazu beigetragen, dass das beendet wird. Also das ist ja Nation Building, ja. Mhm. Dass, wenn man solche Gemeinsamkeiten, solche Erfahrungen hat. Ja. Mhm. Aber das klingt alles, als ob wir nur Horrorgeschichten, die hatte ich auch alle gehört. Denn es ist in Wirklichkeit, dadurch, dass das Land so groß ist, merkt man von dem Horror gar nichts. Man sieht immer nur den Himmel, man sieht die Weite, man sieht die weißen Berge, man sieht eigentlich erst die Schönheit. Das andere ist
sekundär. Ja, das ist schön, dass Sie es nochmal sagen, aber das sind natürlich auch immer Dinge, die man einfach mal ansprechen muss und die uns auch interessieren. Aber reden wir über die Erfolge des Landes, Herr Botschafter. Und da ist zum Beispiel die Wirtschaft. Wirtschaftswachstum lag in den letzten Jahren, ich glaube, davon kann man in Europa nur träumen, bei durchschnittlich 10%. Das hat natürlich viel mit Ihrem Reichtum zu tun. Ich habe ja schon gesagt, was es in diesem Land alles gibt. Und man hört und liest immer wieder, dass das in Kasachstan einfach auch besser geregelt wird. Also das heißt, dass auch mehr Menschen an dem Wohlstand partizipieren oder daran teilhaben können. Lassen Sie uns ein bisschen darüber wissen, was ist denn das Geheimnis?
Erstes Geheimnis würde ich sagen, dass Kasachstan als Weg für die Entwicklung den Weg der Marktwirtschaft ausgewählt hat und auch demokratischen Weg der Entwicklung des Landes ausgewählt hat. Und die marktwirtschaftlichen Reformen sind schnell gegangen, weil wir haben auch wirklich viele Rohstoffe. Das hilft uns, aber andererseits, ich denke, das, was für unser Land sehr wichtig war, die Staatsführung hat ab sofort erkannt, dass wir brauchten damals Anfang 90er die marktwirtschaftlichen Gesetze, und das haben wir, die marktwirtschaftlichen Bedingungen, mit unseren Gesetzen geschaffen. Es war auch sehr schwer, weil es waren auch alte Leute vom kommunistischen Partei im Parlament oder andere Leute, aber das mit der Unterstützung von dem Präsidenten hat man die Regierung diese Gesetze weitergeleitet. Und es waren 100 Gesetze. Wir haben diese 100 Gesetze etwa 1995 verabschiedet. Und diese Gesetze haben in Kasachstan schon funktioniert, als auch in Nachbarländern überhaupt keine marktwirtschaftlichen Bedingungen geschaffen waren.
Gut, aber der Name, der eben mit diesem Wirtschaftsmärchen, sage ich mal in Anführungszeichen, eng verknüpft ist, das ist der Herr Aller, den Sie schon kennen, nämlich schon als Sie Anfang der 90er Jahre da waren, das ist Nazarbayev. Man sagt von ihm, autoritär, aber effektiv.
Ja, man kann es natürlich noch genauer sagen, nicht? Es ist schon so, wie der Herr Botschafter angedeutet hat, dass eine Dynamik entfaltet worden ist, die mit dem Namen Nazarbayev zu tun hat, die vor allen Dingen von vornherein ein Prinzip angewandt hat, nämlich bei der Nutzung der großen Reichtümer, vor allem der fossilen Schätze, auf das internationale Engagement zu setzen. Das heißt also zum Beispiel bei diesem großen Pipeline-Konsortium CPC, da eben internationale Konzerne, amerikanische Konzerne, transnationale Konzerne mit zu beteiligen. Das war schon sensationell zu dieser Zeitpunkt, wo das gemacht wurde. Das war noch nicht so allgemein üblich, auch nicht in der Russischen Föderation üblich. Das war ein mutiger Schritt, das zu tun. Man wusste auch nicht, wie das ausgeht. Aber das hat eben dazu geführt, dass auch viel ausländisches Kapital eben in das Land gekommen ist, vor allen Dingen natürlich in den Öl- und Gassektor gekommen ist. Und dann, glaube ich, ist das große Verdienst von Nazarbayev, dass er eben eine geschickte Politik mit den ganzen wichtigen Partnern gemacht hat. Also man kann sagen, heute ist Kasachstan weder abhängig von Russland noch von Amerika noch von China. Und das ist eine große Leistung, wenn man sich das mal geostrategisch anguckt, wo Kasachstan eigentlich liegt, wo die großen Partner sind. Und das ist sicherlich mit dem Präsidenten verbunden. Sie haben gesagt, er ist autoritär, gar keine Frage. Das ist ein, sage ich mal, ein autoritäres Präsidialsystem mit allen Vorteilen und Nachteilen, die das hat, nicht? Und im Augenblick haben wir im Parlament, Herr Botschafter, nur eine Partei. Das ist nicht ganz so elegant. Das liegt daran, dass eben andere Parteien an der Hürde gescheitert sind. Und es gibt sicherlich auch noch, was Pressefreiheit angeht, was Medienfreiheit angeht, noch eine ganze Menge zu tun. Aber Nazarbayev ist immer der Präsident und die kasachische Gesellschaft, die offen sind für einen auch kritischen Dialog damit. Das ist auch der Hintergrund, dass Kasachstan einige Dinge erreicht hat, die andere zentralasiatische Staaten in dieser Hinsicht nicht erreicht haben. Zum Beispiel auch, dass es dieses Vertrauen gibt, dass Kasachstan eine große internationale Organisation wie die OSZE leiten kann, worauf wir nicht entgegensehen für das nächste Jahr. Im Jahr 2010 wird Kasachstan die Präsidentschaft haben. Das wäre nicht möglich, wenn nicht ein Mindestvertrauen auch in die Fähigkeit und die Bereitschaft, Reformen durchzuführen, da trotz der, so sage ich mal, autoritären Struktur, die es da gibt, trotzdem vorhanden ist.
Ich denke, für ein Transformationsland ist das wichtig, dass sozusagen vielleicht Schritt für Schritt könnte man auch zu anderen Formen der Verwaltung kommen. Aber für Kasachstan mit seinen Vielvölkerstaat und andererseits mit der geopolitischen Lage und auch über die Grenze haben wir gesprochen, das muss man auch richtig das lösen, und da sollte auch so starke Politik der Staatsführung sein. Und ich denke, wenn wir keinen starken Präsidenten hätten, da wäre es auch, dass wir diese Kernwaffentestgeländesystem nicht abgeschlossen, weil das der erste Erlass des ersten Präsidenten war, das Abschließung dieses Polygons. Und das ist der wesentliche, bedeutende Beitrag Kasachstans, Volkes Kasachs und Präsidenten, und das meine ich andererseits. Und was die marktwirtschaftlichen Reformen betreffen, das wurde auch schon viel gesagt, aber bei den demokratischen Reformen ist Kasachstan auch nicht an der letzten Stelle, und Kasachstan bemüht sich dafür, und 2007 hat auch der Präsident einige Vollmacht dem Parlament gegeben. Und andererseits, wenn wir über das Einparteisystem sprechen, das ist zwar auch nach unserer Verfassung oder nach unserem Gesetz über die Wahl oder über die Parteien. Und es gibt neue Veränderungen, was wir im letzten Jahr gemacht haben. Und da gibt es auch die zweite Partei, das bekommt sowieso die Plätze im Parlament.
Das ist jetzt eine Neuerung.
Also das ist eine Neuerung, ja.
Dass mit einem Mehrparteiensystem.
Wir haben schlechte Erfahrungen gemacht, weil es gab die Grenze 7%, und es
da
gibt auch
drüber,
ja, es gibt Länder in Europa auch, die 10% haben. Naja, aber bei uns haben das nicht geschafft.
Herzlichen Dank für diesen Teil. Wir unterbrechen jetzt noch mal kurz für die Schlagzeilen und werden dann nach diesem Blick ins Land noch über Kasachstan auf der internationalen Bühne sprechen. Als Präsident Nazarbayev im Februar Deutschland besuchte, gab er damit auch den Startschuss für das Kasachstan-Jahr 2009. Ein umfangreiches Programm möchte Interesse wecken, über Geschichte, Sitten und Gebräuche genauso informieren wie über politische Themen, zum Beispiel über den Beitrag Kasachstans zur atomaren Abrüstung, haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen, oder auch über die Schwerpunkte des OSZE-Vorsitzes im nächsten Jahr. Dafür nimmt sich die Politik 12 Monate Zeit. Wir versuchen mal wenigstens im Schnelldurchlauf das hier in einer Stunde zu machen. Inforadio heute zu Gast in der Matinee. Dr. Nurlan Onchanov, der Botschafter Kasachstans in Deutschland. Gernot Erler, Staatsminister im Auswärtigen Amt. Und Volker Schlöndorff, Regisseur. Wir haben über Vergangenheit gesprochen, meine Herren, auch ein bisschen über die Gegenwart. Reden wir noch etwas über die Zukunft. Und da ist die Regierung ja mit ganz ehrgeizigen Programmen auf dem Markt. Eins trägt den Titel Der Weg nach Europa 2009-2011, Herr Botschafter. Ist das gewissermaßen die Antwort auf die Zentralasien-Strategie der Europäischen Union?
Wir sind sehr dankbar für die Strategie der Europäischen Union für Zentralasien, die mit der großen Unterstützung von der Bundesregierung und unseren Kollegen im Auswärtigen Amt zusammengestellt worden ist. Und das war auch für uns auch ein gutes Signal, weil ich meine, Anfang 90er Jahre hatten wir ein Signal, als Ex-Bundesaußenminister Herr Genscher zum ersten Mal in Zentralasien war und hat die ersten Verträge abgeschlossen. Dann haben wir sozusagen die Aufmerksamkeit von Deutschland oder der Europäischen Union nicht so viel bekommen, und wir haben in den letzten 15 Jahren unsere außenpolitische Außenbeziehungen zu unseren Nachbarn ordentlich aufgebaut, und wir haben sehr gute Beziehungen zu Russland, zu China und zu zentralasiatischen unseren Nachbarländern, und im Ganzen auch im Geosraum haben wir gute Kooperation, und für uns war auch wichtig, dass die Zusammenarbeit mit Europa als Priorität wird.
Naja, eben auch gerade aufgrund des Standortes, also Eurasien, auf der einen Seite den Blick nach Asien und dann auch streng gen Westen Richtung Europa, Herr Aller, unter Federführung der deutschen Ratspräsidentschaft ist ja diese Zentralasien-Strategie entstanden. Im Grunde genommen, um ja in der Europäischen Union das Verhältnis sicherlich auch erstmal ein bisschen zu sortieren, zu überdenken, weil lange Zeit passierte ja da auch nicht viel im europäischen Raum. Und jetzt ist es ein Programm oder eine Strategie natürlich auch mit großen Themen. Also das sind Themen wie Menschenrechte, das ist Rechtsstaatlichkeit, verantwortungsvolle Staatsführung, Demokratisierung. Jetzt gab es den ersten Zwischenbericht. Wie sieht denn die Bilanz aus?
Also wir sind eigentlich sehr zufrieden mit der Umsetzung dieser Zentralasien-Strategie, die eben im Juni 2007 gemeinsam von allen europäischen Staaten verabschiedet worden ist. Und das Problem ist ja immer bei europäischer Politik, nicht Beschlüsse zu fassen über schöne Programme, sondern die Umsetzung ist immer das Problem. Also im Augenblick sprechen wir von 4 Leuchtturmprojekten, das heißt also solchen, wo man auch irgendwie sieht, dass etwas umgesetzt wird. Das eine ist tatsächlich dieses Rechtsstaatsprojekt, wo auch dieser Menschenrechtsdialog dazugehört. Das ist schon bemerkenswert, dass alle 5 zentralasiatischen Staaten sich bereit erklärt haben, einen strukturierten Menschenrechtsdialog zu führen. Das heißt, hier finden regelmäßige Treffen statt und da wird auch sehr kritisch angesprochen, was aus unserer Sicht verändert werden sollte. Ein zweiter Bereich, der sehr populär ist, ist der Bereich der Bildung und der Zusammenarbeit bei Wissenschaft, Bildung. Und das ist natürlich klar, also die Ausweitung von Stipendienprogrammen und so weiter, eine E-Silkway und so weiter. Solche Programme, die sind populär.
Ja, wunderbar.
Und
das, sagen Sie das nochmal, E-Silkway, also ja. Die E-Seidenstraße, ja?
Ja, ja. Seidenstraße haben wir noch gar also nicht elektronische gesprochen. Seidenstraße. Die elektronische das, da, da muss Seidenstraße. Wissen, dass der Begriff Seidenstraße einen ganz, genau. ganz großen Klang hat.
Ja, auch ein kasachischer Unternehmer, der will eine neue Seidenstraße bauen. Nein, haben wir ja. gerade. Der
man muss wissen, Seidenstraße ist im Grunde
Weg von China
ein
nach Europa durch Kasachstan.
Für eine Aufhebung der Isolierung der Region. Die historische Seidenstraße war ja eine Phase in der Hochkultur Zentralasiens, wo diese Region Verbindung mit allen europäischen und außereuropäischen Kulturen bis nach China hatte und auch sogar Zentrum dieser Kultur war. Nicht? Und die Isolierung, die dann stattfand, nicht? Über die Eroberung, über die russische Zeit, die sowjetische Zeit, da sind ja alle diese Verbindungen abgeschnitten worden. Das ist der Grund, dass jeder zentralasiatische Präsident heute schon mindestens ein Buch über die Seidenstraße geschrieben hat.
Also sich wieder wünscht.
Auch Nazarbayev hat das getan. Das dritte Programm ist dann die Frage Grenzkontrolle und Kampf gegen die Drogen und ja, vor allen Dingen organisierte Kriminalität und Drogen. Das ganz große Projekt, das vierte Leuchtturmprojekt, das beschäftigt sich eben mit Wasser und Energie und mit der Frage, wie kann man 5 Staaten, die so verschiedene Reichtümer haben, 2 Staaten haben erhebliche Wasserreserven, also geradezu einen Schatz von Wasser, das ist Kirgisistan und das ist Tadschikistan und 3 andere eben Kasachstan, Turkmenistan und Usbekistan, die haben Öl, Gas und andere Reichtümer, aber eben gerade wassermäßig sind sie abhängig von den anderen. Und das ist der Ansatz von der europäischen Politik zu sagen, das kann man nur lösen in regionaler Zusammenarbeit.
Lassen Sie uns mal noch einen Augenblick bei Bildung bleiben, Herr Schlöndorff. Jetzt haben wir sozusagen die Metaebene, also die politische Ebene, die Strategien, die Programme, die dann auch mal wieder auf den Prüfstand kommen. Aber was haben Sie für Erfahrungen machen können? Wie wichtig ist den Menschen, also ist den Kasachen auch Europa, die Europäische Union?
Also ja, ganz, ganz viel. Also Almaty ist ja eine Großstadt, ja, und die lebt auf eine Art und Weise, wo wir uns hier gar keine Vorstellung machen. Also es ist eine Jugend da drin. Also erstmal sind alle Leute sehr viel jünger als in Berlin. Das ist nicht schwer. Aber sie sind auch alle sehr, sehr gut ausgebildet. Natürlich hat jeder sein Handy und alles ist nach Europa ausgerichtet. Sie haben also nur französische Bistros, sie haben italienische Restaurants, die ganze Lebensart, die ganzen Diskotheken deutsche und so weiter.
Kneipen.
Deutsche Kneipen sowieso. Die DJs werden aus Berlin eingeflogen und die sind sehr, sehr flexibel, sehr schnell. Man hat nicht das Gefühl, in einer Diktatur zu leben. Sicher, ich möchte da nicht oppositioneller sein. Ich weiß nicht, was da genau passiert. Das ist natürlich, die Medien sind sehr gesteuert und das ist alles in der Hand einer Oligarchie. Das gehört, glaube ich, zum Wachstum. Aber in der Jugend gibt es auch unglaubliche Programme, um die alle ins Ausland zu schicken. Da kommen immer wieder welche, die sprechen plötzlich also wirklich einwandfrei Englisch, weil sie eben in England und in Amerika studiert hat. Also es werden sehr viel Stipendien gegeben. Also das ein kleiner Teil von dem sehr, sehr vielen Reichtum an Öl und Gas wird tatsächlich intelligent in Bildung. Und wenn man nur 16 Millionen Einwohner hat, kann man sich ja vorstellen, da ist sehr, sehr viel zu bewegen. Und das verteilt sich bis in die Dörfer. Man hat das Gefühl, dass also auch die Volksschulbildung, die Ausbildung, das sehr, sehr ernst genommen wird. Das ist auch noch, muss man sagen, auch ein Erbe der Sowjetunion, also Analphabetismus gibt es da wirklich nicht. Aber dann gibt es natürlich erschreckende Orte. Das ist, wo früher die großen Kombinate waren, Stahlstädte, Karaganda und so weiter und so weiter. Ja, das ist natürlich wie das Schlimmste, was man in Hoyerswerda oder anderswo hat sehen können, nur hoch 10. Es ist unglaublich spannend, wie dieses Land in Bewegung ist. Und das muss man sagen, vielleicht eine Diktatur, aber es ist sehr in Bewegung. Das große Programm ist ja 8,5 abgekürzt, das bedeutet 2030, so wie wir eine
sagen,
Agenda,
wie wir 2010
haben, die haben 2030 und das haben alle Leute dann also auf 8,5 abgekürzt. Ja. Das hat der Präsident wieder aufgenommen. Das ist
Sie
richtig
jetzt
so
mal
ein.
Erklären. Was ist denn 8,5?
Dabei? Naja, 20:30 Uhr.
Ach Gott, 20:30 Uhr. Oh, wunderbar.
20, ja, 20:30 Uhr und die sagen okay. Eben so wie die Franzosen 8,5. Die sagen nicht 8:30, sondern es ist 8,5. Ah, ja. Also wir sind noch nicht sehr weit, wir sind erst bei 8,5. Also es gibt ein Bewusstsein von Entwicklung und von Zukunft. Es gibt überhaupt gar kein Jammern. Jeder Jugendliche hat das Gefühl, die Welt steht mir offen. Ja, was dazu führt, dass sie mit ihrem Ferrari am Samstagabend alle an die Wand fahren. Aber es bewegt
jetzt,
sich.
Aber Sie wollen uns jetzt nicht sagen, Herr Schlöndorff, dass da jeder Ferrari fährt, ne?
Nein, aber sehr viel mehr Ferraris dort als in Berlin. Ist ja,
das wahr?
Auch sehr viel mehr Hummers.
Da müssen wir doch gleich mal fragen, wie kommt das denn?
Ich glaube, auch für Mercedes ist das sicher ein ganz wichtiger Exportmarkt.
Wo kommen die ganzen Ferraris her, Herr Botschafter?
Eigentlich die Kasachen...
Lieben schnelle Pferde und schnelle Autos.
Ja.
Okay.
Ja,
okay.
Und die Mercedes.
Die fahren auch die Autos so, als ob sie reiten würden. Ja, man, die ganze Truppe prescht vor. Ja, und wer am mutigsten ist, der hat die anderen verdrängt.
Mercedes,
dabei
Porsche, BMWs, alle sind sehr populär. Und andererseits, es wurde auch richtig gesagt, es gibt auch viel Interesse von der kasachischen Jugend, viel Wissen zu erwerben. Und andererseits, der Staat hat dabei auch geholfen. Der Staat hat einige hunderte junge Leute an die besten Universitäten von Amerika, Europa geschickt. Und
die sind auch wieder zurückgekommen?
Ja,
oder sind die dann
viele sind zurückgekommen und einige sind jetzt Minister und einige sind in der Regierung und viele gute Fachleute haben wir bekommen mit westlicher Ausbildung. Und jetzt schickt seit 2 Jahren der Staat 3000 solche junge Leute für Budgetgelder und wir eröffnen im Mai unsere Vertretung dieses Programms in Berlin.
Gut, aber wir haben ja vorhin uns überlegt, was ist identitätsstiftend? Und jetzt habe ich bei Ihnen beiden gehört, im Grunde genommen ist das sozusagen der Glaube an die Zukunft. Ne? Also man lässt auch viel hinter sich, das was auch ein bisschen belastend noch auf den Schultern liegt, auch was vielleicht Sowjetvergangenheit war, auch was noch davor lag. Herr Erler, würden Sie dem folgen und sagen, eigentlich wollen wir jetzt mal durchstarten. Also wir haben eine Menge Rohstoffe, auf die können wir bauen. Wir haben auch Wirtschaftskrise, weil davon kann sich wohl kein Land dieser Welt richtig verabschieden. Aber eigentlich sehen wir da was am Horizont und da wollen wir hin. Und das ist irgendwie schon auf dem Weg zwischen Asien und Europa.
Ja, die Zukunft ist ein wesentlicher Teil dessen, was die Jugend mobilisiert und die Aussichten sind vorhanden. Nur allerdings glaube ich schon, dass die normalen Probleme an Kasachstan nicht vorbeigehen. Also mit einer gewissen Verzögerung kommt jetzt natürlich auch die globale Finanz- und Wirtschaftskrise in Kasachstan an. Da wird es dann darauf ankommen, ob die beiseite gelegten Mittel, nicht, jetzt genutzt werden können, um dagegen zu steuern. Das ist ein Thema, was wir jetzt überall auf der Welt haben. Das ist nicht so, dass Kasachstan davon völlig frei ist.
Ja, aber das sollten wir vielleicht noch mal kurz erklären. Es gibt ja ein ganz interessantes Modell bei Ihnen. Das haben wir vorhin bei der Wirtschaft so ein bisschen vergessen. Es gibt so eine Art Fonds, ne? Also mit dem Sie auch das genau für Fonds. Genau einen staatlichen Fonds, mit dem Sie auch genau in Krisensituationen eigentlich besser ja präpariert sein wollen, um dann auszugleichen.
Ja, wir haben vor einigen Jahren so ein Nationalfonds, Stabilitätsfonds gebildet. Das ist da wurden Gelder von außerbudgetliche Gelder von Energieressourcen akkumuliert und das war Nationalfonds für die Zukunft. Und wir haben nicht gedacht, dass auch diese Krise kommt. Aber andererseits, wir waren auch bereit, wenn eine Krisensituation wäre, dass wir auch diese Stabilitätsfonds auch realisieren.
Der wird jetzt auch benutzt.
Ja, der wird das gerade benutzt und wir haben keine Finanz von der Weltbank oder von anderen internationalen Institutionen bekommen. Wir benutzen bis jetzt nur die Gelder von unserem Nationalstaatsfonds.
Herr Schlöndorff, gibt es denn Erfahrungen zum Beispiel mit Tourismus in dem Land?
Naja, ich bin ein Tourist jedenfalls. Also ich bin nach dem Film wieder hingegangen und habe sommerlang Trekking gemacht. Es ist ein wunderschönes Land für den Tourismus, aber das ist eigentlich noch gar nicht erschlossen. Das fängt an, dass es nicht so ganz einfach ist, ein Visum zu bekommen. Und dass natürlich auch vor Ort das im Augenblick das Letzte zu sein scheint, was die bewegt. Also gibt ja auch am Kaspischen Meer sehr, sehr schöne Strände und unglaubliche antike Höhlen. Und also es gibt nicht nur die Gebirge, es gibt auch wirklich Spuren der Vergangenheit eben von der Seidenstraße. Ich kann nur sagen, das ist ganz wunderbar, weil wenn man hinfährt, ist man der einzige Tourist. Das ist ein Privileg. Sicher könnte das Land daraus einen einträglichen Zweig machen. Vor allen Dingen bei den vielen Deutsch-Kasachen, die zweisprachig sind, die da alle Fremdenführer sein könnten.
Genau, also
ich wollte ein paar Worte über die Wirtschaft noch sagen. Ja. Das ist, Sie haben das Programm Der Weg nach Europa erwähnt. Das ist einerseits unsere Vision der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Europa. Und wir möchten auch unsere Wirtschaft mit Hilfe von Europa industrialisieren. Und wir möchten auch von unseren Rohstoffen unabhängig sein. Und das ist, wir entwickeln auch erneuerbare Quellen der Energie oder andere Bereiche der Wirtschaft, Verarbeitungsindustrie oder Maschinenindustrie. Hier könnte uns als Schlüsselpartner Deutschland sein und mit der großen Erfahrung. Und
jetzt kommen wir noch zu einer Vision und wir sind ja schon fast am Ende der Sendung. Der Vorsitz, den Sie dann, nicht Sie, aber das Land haben, in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, also kurz OSZE. Ja, mit welchen Erwartungen geht das Land in diese Aufgabe?
Das ist einerseits eine große Ehre und andererseits eine große Verantwortung für uns. Das verstehen wir und Kasachstan hat, das ist erste Staat von der ehemaligen Sowjetunion, sozusagen post-sowjetischen Raum. Und wir haben auch schon einige Erfahrungen bei der Toleranzfragen, bei der Fragen der Abrüstung, bei der Fragen zum Beispiel auch Umweltfragen. Vielleicht können wir alle drei Dimensionen der OSZE ein bisschen neuen Schwung bringen.
Aber es ist auch wichtig fürs Land, Herr Erler, um sich natürlich international darzustellen. Den Vorsitz gab es auch mit deutscher Unterstützung.
Ne? Ja, also das war eine deutsche Politik nicht ganz ohne Risiko und auch nicht ohne Konflikte mit den anderen europäischen Partnern, auch mit den Vereinigten Staaten, Großbritannien und so weiter, die sehr skeptisch waren, ob Kasachstan reif ist, also diese Präsidentschaft schon 2009 oder 2010, das ist dann auf 2010 hinausgelaufen, übernehmen kann. Wir haben von Anfang an uns auf die Seite von Kasachstan gestellt, haben gesagt, wir finden das richtig. Auch, das muss ich ganz ehrlich dazu sagen, weil wir glauben, dass das ein Anstoß ist für eine Beschleunigung der internen Reformen. Es ist ja klar, die OSZE ist eine Wertegemeinschaft. Da gibt es lange Listen, sage ich mal, von Verpflichtungen, von Selbstverpflichtungen, die man als OSZE-Mitglied hat. Und es war von vornherein klar, dass mit einer Reform des Wahlgesetzes, einer Reform des Parteiengesetzes, einer Reform des Mediengesetzes praktisch wie eine Art Vorbedingung war, dass das gemacht wurde, das ist jetzt immerhin schon angekündigt, das ist jetzt da, das muss jetzt noch umgesetzt werden. Aber es ist, glaube ich, eine Chance, sozusagen Kasachstan zu engagieren in einem wertebezogenen politischen Prozess.
Herr Schlindorf, haben Sie ein bisschen Kasachisch gelernt eigentlich?
Oh, ich vergesse ja in meinem Alter alles. Ja.
Oh, nein. Fishing for compliments.
Ich wollte also, Rachmet, Dankeschön, das können wir auf jeden Fall immer noch sagen.
Ich wollte jetzt vielleicht, dass Sie sagen, wir wünschen einfach dem Botschafter und natürlich seinem Land viel Glück auf diesem Weg, gerade in die OECD. Können Sie das schon? Ne?
Da kann ich nur sagen, Nastarovi.
Das heißt auf Kasachisch den Saulit Uschin.
Den Saulit Uschin. Was richtig.
Heißt, den Saulit Uschin heißt es
den
auf Saulik
Kasachisch.
Den
Saulit Uschin. Das ist auch mit guter Aussprache, wurde gesagt.
Ja, wunderbar.
Also man muss einfach sagen, die Umgangssprache ist eben doch noch Russisch im Land und wir haben alle dann eher ein paar Worte Russisch als Kasachisch gelernt.
Genau. Ja. Wie würde ich Ihnen jetzt auf Kasachisch viel Glück wünschen?
Жақсылық тілеймін.
Aha. Das spreche ich jetzt lieber nicht nach. Bedanke mich jedenfalls sehr herzlich für das Gespräch bei Dr. Nurlan Otschanow, dem Botschafter Kasachstans in Deutschland, Gernot Erler, dem Staatsminister im Auswärtigen Amt und Volker Schlöndorff, Regisseur und Oscar-Preisträger. Bedanke mich für Ihr Interesse, sage Tschüss und wünsche allen noch einen schönen Sonntag.